ganz viele der Angebote, die wir haben, leben davon, dass Menschen sich in ihrer Freizeit einbringen, außerhalb des Jobs ohne Geld eben etwas tun, einfach um Gesellschaft mitzugestalten. Und an der Stelle muss es auch in der katholischen Kirche eine große Rolle spielen, weil wir als Kirche ja auch immer den Auftrag haben, in Gesellschaft zu wirken oder auch immer zu schauen, welche Dienste können wir denn für andere Menschen anbieten. Ich finde, das Allerwichtigste ist ja, dass Kirche Räume für junge Menschen schafft. Ich habe das immer als was sehr Wertvolles erfahren, im Jugendverband groß werden zu dürfen. Und ich finde, dass Kirche alles dafür tun muss, dass das gut gehen kann. Das mag ich in dieser Kirche, dass es da eben nicht um richtig und falsch geht, sondern dass jeder da sein kann, wie er, wie sie ist und alle eben zusammen gemeinsam diese Kirche abbilden. Und das zeigt den Katholikentag total schön.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannste Glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der katholischen Kirche gibt es Bischöfe, es gibt Priester, es gibt Ordensleute. Den allergrößten Teil aber machen Nichtgeweihte aus, also Laien. Im Bistum Münster sind das etwa 1,5 Millionen. Und die haben sich in den 80er Jahren zusammengeschlossen zum heutigen Diözesankomitee der Katholiken im Bistum Münster. Darin sind Vertreterinnen und Vertreter der Verbände, auch der Jugendverbände, es sind Vertreter der Vereine dabei, der Kirchengemeinden, der Kreiskomitees und andere Gruppen. Und dieses Gremium, also die Laienvertretung, die gestaltet das kirchliche Leben im Bistum Münster ganz aktiv mit. Bei mir zu Gast ist heute Kerstin Stegemann. Sie ist die Vorsitzende des Diözesankomitees und damit sozusagen das Sprachrohr der Laien in unserem Bistum. Genauer gesagt ist Kerstin das noch, denn im Mai gibt sie den Vorsitz ab. Sie hat sich dagegen entschieden, nochmal zu kandidieren. Aus welchen Gründen, das wird sie uns bestimmt gleich erzählen. Ich möchte mit ihr aber vor allem über dieses besondere Ehrenamt sprechen und auf ihre Zeit beim Diözesankomitee zurückblicken. Was hat sie in den letzten Jahren besonders bewegt, berührt und welche Themen beschäftigen Laien in der Kirche? Und schließlich bekommt Kerstin auch viel vom Reformprozess in der katholischen Kirche mit, dem synodalen Weg. Sie ist eine der Delegierten und ich möchte auf jeden Fall wissen, wie groß ihre Hoffnung auf Veränderung in der Kirche ist.
Hallo Kerstin, schön, dass du da bist.
Hallo Ann-Christine.
Kerstin, du hast einen Vollzeitjob. Du bist Geschäftsführerin bei der FSD, also dem Träger für die Freiwilligendienste im Bistum Münster. Und dann ist da noch dein Ehrenamt als Vorsitzende des Diözesankomitees. Und du hast mal in einem Interview gesagt, das kostet dich manchmal noch mal weitere bis zu 20 Stunden in der Woche. Das heißt, ab Mai, Juni hast du mit einem Mal doch echt deutlich viel mehr freie Zeit. Gibt es schon Pläne, was du mit dieser Zeit machen wirst?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge Freizeit. Ich habe auch ein bisschen Sorge tatsächlich, wie man die so füllt künftig.
Bist du gar nicht gewohnt, ne?
Nee, bisher ist das immer alles sehr durchgetaktet und es muss irgendwie gut in den Fluss passen. Ich habe aber tatsächlich einen Plan, was ich mache. Der ist ein bisschen verrückt. Ich habe überlegt, dass ich was machen möchte, was so gar nichts zu tun hat mit dem, was ich bisher getan habe. Also ein ganz neues Thema.
Ja.
Und ich habe überlegt, dass ich was machen möchte, was nochmal ein bisschen was für den Kopf ist. Und deswegen habe ich mich entschieden, eine Weiterbildung zu machen. Und dazu muss man sagen, ich habe eine große Leidenschaft, die ist Italien und damit ist ganz eng verbunden auch der Wein. Und ich bin vor anderthalb Jahren angefangen, mich da so ein bisschen einzulesen. Und ich mache eine Weiterbildung zur Fachkraft für Wein und Genuss ab Sommer.
Wirklich jetzt?
Ja, wirklich.
Ja, cool. Jetzt. Das ist ja, also das ist stark.
Ja, ich dachte immer so ein anderes Hobby auf jeden Fall.
Ja, das ist ja wirklich was völlig anderes. Aber ich finde, das passt zu Leidenschaft, ne? Weil ja, das geht einfach gut zusammen.
Ja, und auch ein sehr kommunikatives Hobby dann wahrscheinlich.
Ja. Gucken wir nochmal auf die Zeit, die jetzt hinter dir liegt und dieser Abschnitt, der bald zu Ende geht. Damals warst du ja so 33 Jahre alt, als du 2019 für den Vorsitz des Diözesankomitees kandidiert hast. Was hat dich damals als junge Frau, also nicht, dass du jetzt nicht mehr jung wärst, aber ne, damals als junge Frau in dem Alter dazu bewogen, das zu machen? Also was hat dich motiviert, dieses Ehrenamt zu übernehmen?
Ja, Ehrenamt mache ich ja eigentlich schon seit ich 14, 15 Jahre alt bin, also angefangen in der CJ als Gruppenleiterin, dann als Betreuerin im Ferienlager und das hat eigentlich so mein Leben immer geprägt. Das war immer ein ganz entscheidender Teil, also immer neben dem, was ich beruflich gemacht habe oder was ich studiert habe, war Ehrenamt immer dabei und da war auch Verband immer dabei. Und als ich dann aufgehört habe beim BDKJ damals und die Stelle bei der FSD angefangen habe, habe ich gemerkt, da ist so eine Lücke in meinem Leben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich wäre auch noch nicht fertig mit dem, was ich gemacht habe. Und dann ist die Stelle beim Diözesankomitee frei geworden oder dieses Ehrenamt ist frei geworden. Und ich hatte das Gefühl, dass mit dem, was ich mitbringe, diese Leidenschaft für Verbände, aber auch das Wissen über Strukturen bei uns in der Diözese, über Bistumsstrukturen insgesamt in Deutschland, könnte ich da gut nochmal rein und mich da nochmal reingeben, Themen einbringen und nochmal Prozesse mit und weitergestalten.
Und das eben auch ehrenamtlich.
Genau, das eben auch ehrenamtlich.
Mhm. Thema Ehrenamt, das spielt ja nicht nur bei euch, die ihr zum Diözesankomitee dazugehört, eine große Rolle, sondern insgesamt in dem Gremium. Deswegen ruft ihr schon seit einigen Jahren den sogenannten Ehrenamtspreis des Bistums aus und zeichnet Menschen, Projekte aus, die einfach beispielhaft sind. Spielt das Ehrenamt deiner Meinung nach gerade in der katholischen Kirche eine besondere Rolle?
Also ich finde, Ehrenamt spielt insgesamt im Leben eine große Rolle. Wenn wir auch mal auf unsere staatlichen Strukturen schauen, dann kann man mal gucken, wie viel eigentlich gar nicht möglich wäre, wenn es das Ehrenamt nicht gäbe. Also ganz viele der Angebote, die wir haben, leben davon, dass Menschen sich in ihrer Freizeit einbringen, außerhalb des Jobs, ohne Geld, eben etwas tun, einfach um Gesellschaft mitzugestalten. Und an der Stelle muss es auch in der katholischen Kirche eine große Rolle spielen, weil wir als Kirche ja auch immer den Auftrag haben, in Gesellschaft zu wirken oder auch immer zu schauen, welche Dienste können wir denn für andere Menschen anbieten. Und ich finde, da ist Ehrenamt einfach etwas sehr Herausragendes, was besonders bei uns in der Diözese eben eine ganz, ganz große Bedeutung hat.
Also Kirche in dem Fall als Teil der Gesellschaft.
Genau.
Wo das eben eine große Rolle spielt. Mhm. Und mit diesem Ehrenamtspreis, was steckt da genau dahinter? Also was ist eure Idee dahinter, euer Ziel?
Wir machen das ja mit dem Bischof zusammen, also mit dem Bistum und mit dem Dialogverlag oder mit Kirche und Leben zusammen, dass wir diesen Preis verleihen, schon seit vielen Jahren. Und die Idee dahinter war, nochmal besonders auf das aufmerksam zu machen, was passiert. Ganz oft ist es so, dass das Ehrenamt, was bei uns vorkommt, so selbstverständlich nebenbei läuft. Also tagtäglich gibt es Tausende von Menschen, die Kleiderkammern öffnen und verteilen, die in ganz vielen Einrichtungen tätig sind, von Pflegeeinrichtungen bis hin im kreativen, kulturellen Bereich, in der Kinderbetreuung, also ein wahnsinnig großes Feld. Und das passiert einfach so. Und mit dem Ehrenamtspreis wollten wir zeigen, dass das auch gesehen wird. Also, dass es eben einen besonderen Moment der Wertschätzung für dieses Ehrenamt gibt.
Wenn ihr das schon seit einigen Jahren macht, kann man eine Entwicklung beobachten, also was das Ehrenamt angeht, vielleicht auch konkret das Ehrenamt in der katholischen Kirche. Hat sich da was verändert?
Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass das ungebrochen hoch ist. Und jedes Jahr sind wir, glaube ich, überrascht, wie viele neue Projekte auch dazukommen. Man könnte ja meinen, so langsam wiederholt sich das und es sind immer die gleichen Projekte dabei. Und das ist überhaupt nicht so, sondern es gibt immer wieder neue Initiativen, die entstehen. Gerade in der Corona-Pandemie war das so. Also da haben sich auf einmal Leute zusammengetan, Einkaufshilfen gestartet oder auch vorher schon, als so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, haben Menschen ganz konkret in ihrem Viertel geguckt, was können wir hier vor Ort tun. Und so, glaube ich, spielt der Zeitgeist auch immer wieder eine Rolle. Und es gibt immer wieder so Bewegungen, wo Menschen wirklich bei sich vor Ort einfach schauen, wo kann ich mich hier mit meinen Fähigkeiten einbringen.
Der Ehrenamtspreis ist ein Aspekt des Diözesankomitees, aber nochmal zu dem Gesamtgremium Diözesankomitee. Ich habe das zu Beginn schon versucht, so ein bisschen zu erklären, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkreter machen. Welche Aufgabe hat dieses Gremium, das jetzt ja, glaube ich, in dieser Form auch seit 20 Jahren besteht, ne?
Genau, eigentlich seit dem Prozess in den 80ern damals im Bistum Münster gibt es das so in der jetzigen Form. Ja, das Diözesankomitee ist wirklich ein schwieriges Konstrukt. Ich glaube, die allerwenigsten wissen, was sich dahinter verbirgt. Man kann das erklären, es ist der organisierte Zusammenschluss aller Laien im Bistum Münster. Also aller Menschen, die eben nicht geweiht sind und sich aber in dieser Kirche einbringen. Und so haben wir vor allem Verbände, die Mitglied sind im Diözesankomitee. Das sind so die ganz klassischen Verbände, die man kennt, von Kolping, KAB, der Frauengemeinschaft. Und es sind aber auch Verbände von VertreterInnen der Berufsgruppen, also zum Beispiel den katholischen GrundschullehrerInnen oder den RealschullehrerInnen, die dabei sind. Also auch solche Gruppen vertreten sich bei uns im Diözesankomitee. Und hinzu kommen noch Menschen aus den Regionen. Also wir haben Vertretungen der Kreisdekanate dabei. Und all die zusammen überlegen eben, was ist relevant aus Sicht der Laien bei uns in der Diözese. Was bewegt uns, was beschäftigt uns, was wollen wir sagen zu den Prozessen, die vielleicht vom Bistum initiiert wurden, welchen Blick haben wir auf bestimmte gesellschaftliche Fragestellungen.
Also sowas wie die Stimme der Kirche in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen unserer Zeit?
Ja, ich sage manchmal gern so, dass es so die Opposition vielleicht auch zur Bistumsleitung. Also wir beobachten natürlich kritisch, was passiert hier im Bistum, in der Bistumsleitung und versuchen natürlich aber auch eigene Akzente zu setzen.
Mhm. Das Diözesankomitee sagt auch über sich selbst, dass es ein Forum des Dialogs sein will, wo auch irgendwie Vielfalt auch zum Ausdruck kommen soll. Wie steht es denn um die Beteiligung von Menschen an solchen Diskussionen, die der Kirche eher ferner stehen? Wie kann es gelingen, die auch mit einzubinden? Weil erstmal die ihr euch engagiert im Diözesankomitee, ihr seid natürlich in den kirchlichen Strukturen auch irgendwie beheimatet. Wie kann das gelingen, dass es nicht nur was Innerkirchliches wird, sondern eben diese Diskussion auch für alle geöffnet wird und sich Leute beteiligen und angesprochen werden, die der Kirche eben ferner stehen?
Das ist wirklich ein ganz großes Problem in unserer Kirche. Also man merkt es bei allen Themen immer wieder, dass sprachfähig eigentlich nur die sind, die Teil des Systems sind. Und ganz oft mit unseren Angeboten erreichen wir häufig auch nur die, die eigentlich schon eh dabei sind. Das ist ganz schwierig. Den Verbänden gelingt es häufig noch mal besser, weil die auch Angebote haben, die gar nicht so primär ausgeschrieben sind an Katholikinnen und Katholiken, sondern die sich an eine andere Zielgruppe richten. Oft ist das dann so ein Ansatzpunkt. Wir versuchen das über unterschiedliche Punkte, also dass wir zum Beispiel auch reinwirken in Medien, dass wir an gesellschaftlichen Debatten teilnehmen wollen. Aber das bleibt ein ganz großes Kernproblem zu schaffen, dass auch Menschen, vor allem die der Kirche fernstehen, erreicht werden von den Themen.
Ja, was sind denn zum Beispiel Themen jetzt mit Blick auf die letzten 3 Jahre, die ihr behandelt habt, also die bei euch auf der Agenda standen?
Die letzten 3 Jahre waren es vor allem die Reformprozesse bei uns in der Diözese. Es ist ja angefangen mit dem Sparprozess. Wir merken ja, es werden weniger Katholikinnen und Katholiken, dadurch wird es weniger Geld. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Verbände, also nicht nur, weil die weniger finanziert werden, sondern das hat auch Auswirkungen, weil zum Beispiel weniger Räume zur Verfügung stehen, weniger Personal da ist, was unterstützen kann. Und das merkt man natürlich auch ganz konkret vor Ort in den Pfarrheimen zum Beispiel. Deswegen war das natürlich ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Wir haben aber auch immer versucht, nach vorne zu schauen, wie geht es denn eigentlich weiter? Also wie müssen wir uns in den Verbänden denn aufstellen, um auch in 10, 20, 30 Jahren gute Arbeit anbieten zu können und weiter wirken zu können mit dem, was wir tun? Da haben wir zum Beispiel ein Verbändepapier erstellt, in dem wir nochmal gesagt haben, was sind denn eigentlich unsere Stärken, wie beschreiben wir uns selbst und wie wollen wir uns vielleicht auch ein Stück weit entwickeln, wie nehmen wir unseren gesellschaftspolitischen Auftrag wahr. Wir haben darüber hinaus aber auch noch ganz viele soziale Themen, also im Bereich Umwelt, Schöpfungsverantwortung haben wir einen Sachausschuss, der sehr aktiv arbeitet, genauso im Bereich Ehe und Familie, wo wir dann auch immer schauen, zu welchen Themen, die gerade aktuell sind, wollen wir uns da auch verhalten.
Wenn du auf die vergangenen Jahre zurückblickst, was waren denn so Highlights in dieser Zeit?
Wenn ich auf Veranstaltungen schaue, dann war das, glaube ich, wir haben eine Veranstaltung gemacht im Dialogverlag zum Synodalen Weg. Da war Yvonne Willix zu Gast und wir haben irgendwie sehr prominent diskutiert, wie geht es mit dem Synodalen Weg weiter, was heißt das auch bei uns in der Diözese vielleicht. Das war eine total schöne Veranstaltung, auch mit ganz tollem Feedback. Mhm. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt ganz aktuell habe ich total schön in Erinnerung noch den Prozess zur Weltsynode, wo wir einfach mal ganz offen fragen durften, was denken denn eigentlich die Menschen bei uns in den Gemeinden, in den Verbänden, bei uns im Bistum, ob die jetzt engagiert sind oder nicht, aber wo wollen die hin in dieser Kirche, was ist denn wichtig? Und da hatten wir eine unfassbare Freiheit, diesen Prozess so gestalten zu können, wie wir das gut und richtig fanden und wie wir aber auch das Gefühl hatten, dass es möglichst partizipativ angelegt ist. So, und ich glaube, das ist das, was mir insgesamt am wichtigsten ist, also Entscheidungen nicht von oben herab zu treffen, sondern Leute mitzunehmen, gemeinsam zu entscheiden, Diskussionen abzuwägen und dann eben zu schauen, was ist das Sinnvollste und das Beste und da eben alle mitnehmen zu können.
Gab es auch etwas, was dich besonders geärgert hat in dieser Zeit, also wo du wirklich Nerven dran verloren hast?
Klar, das waren mehrere Sachen. Ich glaube, dass
eine reicht,
dass diese Kirche so sperrig ist. Das finde ich manchmal sehr, sehr anstrengend, wo ich dann merke, Dinge lassen sich irgendwie nicht schnell und einfach lösen oder man kann nicht einfach irgendwie die Beteiligten zusammenholen und miteinander sprechen, sondern manchmal sind dann irgendwelche Wege einzuhalten oder es dauert dann einfach sehr, sehr lange, bis man weiterkommt. Da habe ich oft gemerkt, dass meine Geduld da sehr, sehr an Grenzen kommt.
Mhm. Kann ich gut verstehen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Kirche gerade ja eher eine schwierige Zeit durchmacht und dass auch immer mehr Menschen austreten, also der Kirche den Rücken zukehren. Ist das auch ein Grund für dich, weshalb du dich entschieden hast, das Diözesankomitee nicht weiter zu leiten?
Nee, das auf keinen Fall. Also es ist jetzt nicht so, ich werfe jetzt das Handtuch, weil ich das Gefühl habe, es geht nicht gut weiter. Ist tatsächlich eher so, dass es wirklich eine hohe zeitliche Belastung ist. Du hast es vorhin aus einem Interview erwähnt, das sind wirklich manchmal 20 Stunden in der Woche. Und gerade heute an so einem ersten Tag nach dem Urlaub merke ich, wie schwierig das manchmal auch ist, alles dann gut unter einen Hut zu kriegen. Und ich glaube, das Level kann man ein paar Jahre so fahren und das ist auch für ein paar Jahre gut. Und dann ist aber auch wichtig, dass im Leben wieder gute andere Inhalte möglich sind und man Zeit hat für Dinge, die vielleicht einfach nur für sich selber sind und Spaß machen.
Unbedingt, absolut, das stimmt. Das darf nicht über eine lange Zeit zu kurz kommen, das merkt man sonst, ja. Aber wie ist das denn bei dir persönlich, wenn du mal nachdenkst, wann oder in welcher Situation hast du dich in oder mit der Kirche zuletzt so richtig wohlgefühlt?
Ach, ich wüsste gar nicht so einen ganz konkreten Zeitpunkt, wann es zuletzt... Ach doch, ich weiß wohl was. Ich war Ostern tatsächlich, war ich im Gottesdienst von der Feiernwir-Gemeinde und ich hatte so einen richtig schönen Ostermoment. Also ich war am Karfreitag und am Samstag in der Osternacht und ich bin irgendwie total glücklich und fröhlich nach Hause gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass mich das total berührt hat, dass Menschen da waren, mit denen ich gerne Zeit verbringe, mit denen ich mich in dieser Kirche wohlfühle, es aber auch durchaus kritisch sein durfte. Und da hatte ich nochmal das Gefühl, also wie wunderbar das ist, diesen Glauben zu haben und den auch leben zu dürfen.
Das heißt, was macht für dich die Kirche aus? Also kannst du das benennen, was die Kirche für dich ist?
Das ist so eine Vielzahl aus Dingen. Es ist gar nicht irgendwie so eins, ne? Es sind vor allem Menschen, glaube ich, mit denen ich unterwegs bin. Also sei es im Verband, sei es im Diözesankomitee, sei es, wenn ich irgendwie selber in den Gottesdienst gehe, dann ist es eine Diskussionskultur. Also für mich ist es auch wichtig, nicht einfach nur in den Gottesdienst zu gehen und wieder nach Hause zu gehen. Ich habe so einen kleinen After-Church-Club, mit dem ich sonntags in den Gottesdienst gehe und danach gerne mal einen Wein trinken. Und da reden wir zum Beispiel auch ganz oft über die Predigt, die wir gehört haben oder das, was uns irgendwie beschäftigt. Und für mich ist das sehr Kirche, also dieses gemeinsame Leben teilen, auch immer einen Blick auf den anderen haben, nicht nur auf sich selbst zu achten, sondern auch zu schauen, was passiert gerade um mich herum.
Jetzt hat uns die Corona-Pandemie in den letzten 2 Jahren ja auch nochmal jeden Einzelnen auf ganz verschiedene Art und Weise herausgefordert. Und ich glaube auch, die Kirche war und ist nach wie vor ja zum Teil mehr herausgefordert denn je. Und gleichzeitig sind immer mehr Menschen auch so auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, dem, was einem selbst Halt gibt, was einem Kraft gibt. Glaubst du, dass diese Sehnsüchte der Menschen und die Angebote unserer Kirche zusammenpassen?
Nicht immer so richtig optimal, ehrlich gesagt. Man muss auf verschiedene Zielgruppen schauen. Wenn ich jetzt mich selber in den Blick nehme, ich bin jetzt Mitte, Ende 30, nicht verheiratet, keine Kinder und in dieser Kirche gibt es eigentlich nicht viele gute Angebote für mich. Also ich muss schon sehr danach suchen. Jetzt habe ich das Glück, in einer Stadt wie Münster zu leben. Hier gibt es viele verschiedene Formate. Ich habe hier einen guten Freundeskreis, mit dem können wir was ausprobieren. Wenn ich jetzt in einem ländlichen Raum lebe, sieht es natürlich schon ganz anders aus und ich glaube, da müssen wir mehr drauf schauen, welche Menschen haben wir denn da eigentlich, wie wollen wir welche also nicht jede Pfarrei muss alles können, aber vielleicht können wir doch nochmal versuchen, uns da ein bisschen diverser aufzustellen und vielleicht auch ein bisschen mutiger zu sein, manchmal Dinge zu lassen und dafür andere richtig gut zu machen.
Und mit Blick auf das Diözesankomitee, das sich ja vor allem auch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt und Themen, die die Zukunft betreffen, auch die der Kirche, was wäre da so ein wünschenswerter Beitrag, was die Kirche da noch leisten kann, was sie leisten muss?
Ich finde, das Allerwichtigste ist ja, dass Kirche Räume für junge Menschen schafft. Also das, ich habe das immer als was sehr Wertvolles erfahren, im Jugendverband groß werden zu dürfen. Und ich finde, dass also Kirche alles dafür tun muss, dass das gut gehen kann. Und da meine ich jetzt gar nicht nur, dass finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen, sondern dass Menschen da sind, die gut begleiten können, dass es Räume gibt. Also wie wichtig das ist, einfach einen Raum zu haben und zwar ganz physisch einen Raum, den ich mit meinen Leuten irgendwie gemeinsam gestalten und nutzen darf, ohne dass da ständig einer steht und mir Vorgaben macht. So, und das muss aber insgesamt auch so gestaltet sein, dass Kinder und Jugendliche wirklich geschützt werden. Also da sind wir beim Thema Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und Prävention. Also dass es wirklich ein Schutzraum ist für alle jungen Menschen, die gefahrfrei da aufwachsen können, sich ausprobieren können. Und ich finde, das ist was, was Kirche ganz zentral tun muss.
Also die Jugend auf jeden Fall im Blick
nehmen. Die Jugend auf jeden Fall in den Blick nehmen, genau.
Ja. Beim Thema Zukunft sind wir auch schon bei der Frage nach Reformen der Kirche und damit beim synodalen Weg in Deutschland. Du hast das gerade auch schon mal angesprochen. Du bist eben eine von 230 Delegierten. Was gibt dir denn letztlich diese Hoffnung, dass dieser Weg am Ende auch wirklich etwas bringt, wirklich Reformen bei rumkommen, wirklich Veränderungen in der Kirche passieren?
Ja, das ist eine schwere Frage. ich glaube, diese Hoffnung ist auch unterschiedlich groß. Ich merke das immer in so verschiedenen Phasen, dass ich mal motivierter, mal weniger motiviert in diesen Prozess gehe, je nachdem, was auch gerade passiert oder wie so die Debatten verlaufen. Insgesamt ist es aber, glaube ich, also ich habe einfach diese Kirche als großartig erfahren, als ich Jugendliche war. Das war, also es war ein wirklich perfekter Raum, ein bisschen bilderbuchmäßig. Wir waren eine ganz tolle Zell- und Ortsgruppe. Wir hatten einen Pfarrer, der uns auf eine ganz hervorragende Art und Weise unterstützt hat. Wir hatten ein Jugendheim, in dem wir uns treffen durften und in dem wir uns ausprobieren konnten und wo Menschen uns Verantwortung zugetraut haben und nicht sofort gekommen sind und gesagt haben, das könnt ihr nicht, das dürft ihr nicht. Und ich habe für mich persönlich da unfassbar viel gelernt. Also ich hätte nie damals mein Abi nachgeholt, ich wäre nie studieren gegangen, hätte ich diesen Jugendverband nicht gehabt. Und ich finde, so sollte Kirche halt öfter sein. Und ich weiß, dass das geht und das ist, glaube ich, das, was mir Hoffnung gibt. Also das Wissen, dass wir dieser Ort sein können und dass wir der eigentlich an viel mehr Orten, also dass wir dieser Ort, diesen Ort an viel mehr Stellen abbilden können.
Das war eigentlich schon das perfekte Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch einmal auf das schauen, wo man auch diese Stimmung manchmal so ein bisschen fühlen oder spüren kann. Das ist nämlich auf dem Katholikentag. Der steht jetzt unmittelbar bevor, in wenigen Wochen. Ende Mai findet der nächste statt in Stuttgart dieses Mal. Beim letzten Katholikentag war ja unser Bistum, das Bistum Münster, Gastgeber. Und ich glaube, wer da war, der erinnert sich einfach noch an diese schönen Bilder, an das, was man dort erleben konnte. Das war ja wirklich so ein großes Glaubensfest, wo man ganz viel Gemeinschaft erlebt hat und einfach ganz viele schöne Stunden. Du bist jetzt in Stuttgart auch wieder mit dabei. Du hast auch den Stand des Bistums mitentwickelt und bringst dich eben aufgrund deiner anderen Ehrenämter auch in verschiedener Weise ein. Welche Strahlkraft geht gerade auch von so einem Fest noch aus heute?
Das ist ja schon immer ein bisschen großes Klassentreffen. Also man trifft da Leute, die man in unterschiedlichen Kontexten in seinem kirchlichen Leben mal getroffen hat und die trifft man da zufällig wieder. Und das ist immer so was ganz, ganz Wunderschönes, weil das nicht geplant ist und gleichzeitig aber nochmal wieder so Erinnerungen hochruft und man einfach nochmal merkt, wie viele wir eigentlich sind in dieser Kirche, immer noch, trotz aller Skandale, Austritte und allem, was passiert ist. Und dieser Katholikentag zeigt immer nochmal, wie bunt wir aber auch sind in dieser Kirche. Also wenn man über diese Präsentationsstände geht, als ich das erste Mal gemacht habe, war ich hinterher total geflasht, weil ich nie ahnte, wie groß die Vielfalt der kirchlichen Organisationen sein kann. Und ein damaliger Kollege hat mir mal gesagt, so die Vielfalt der Kinder Gottes, die bildet sich auch schön bei sowas wieder ab. Und da ist für jeden was dabei und das mag ich in dieser Kirche, dass es da eben nicht um richtig und falsch geht, sondern dass jeder da sein kann, wie er, wie sie ist und alle eben zusammen, gemeinsam diese Kirche abbilden. Und das zeigt den Katholikentag total schön.
Welche Erwartung hast du gerade in dieser Zeit, in der Kirche sich gerade befindet, an diese Tage dort?
Ja, ich erwarte schon, dass da auch Themen zur Sprache kommen, also dass es nicht nur ein schönes buntes Volksfest wird und alle Spaß haben, sondern dass da auch kritisch diskutiert wird. Also gerade die Themen des synodalen Weges auch nochmal angegangen werden, dass es da auch nicht nur einseitig diskutiert wird, sondern wirklich auch verschiedene Positionen vorkommen können. Ich erwarte schon auch, dass wir nicht bei innerkirchlichen Themen stehen bleiben, sondern auch darüber hinausgehen. Also uns nochmal mit der Frage auseinandersetzen, welche Rolle haben wir denn eigentlich noch in der Gesellschaft als Kirche oder welchen Stellenwert haben wir und welchen wollen wir vielleicht aber auch haben und da eben mit VertreterInnen ins Gespräch kommen, die vielleicht nicht typisch katholisch sind.
Das war Kerstin Stegemann. 3 Jahre lang war sie die ehrenamtliche Vorsitzende des Diözesankomitees der Katholiken im Bistum Münster. Und das Ehrenamt, das spielt schon immer eine große Rolle in ihrem Leben. Ohne das Ehrenamt, sagt Kerstin, würde insgesamt die Gesellschaft auch gar nicht funktionieren. Und weil die Kirche den Auftrag hat, in die Gesellschaft hineinzuwirken, ist es ganz klar, dass eben auch das Ehrenamt aus der Kirche nicht wegzudenken ist. Wir haben außerdem noch darüber gesprochen, was die Kirche leisten muss, um zukunftsfähig zu bleiben. Und Kerstin hat selbst sehr positive Erfahrungen in ihrem Leben mit der Kirche gemacht, besonders als Mitglied im Jugendverband CAJ. Und aus ihrer Sicht ist es ganz wichtig, dass die Kirche Räume für junge Menschen schafft, dass Orte für Treffen zur Verfügung gestellt werden, dass Menschen da sind, die junge Menschen begleiten, damit diese eben in einem geschützten Raum aufwachsen und sich ausprobieren können. Wie kommt es dazu, dass Menschen Erfahrungen mit der Kirche machen, wie Kerstin sie erlebt hat? Und was kann dazu beitragen, dass wiederum andere Menschen mitmachen möchten und auch ihnen diese Erfahrung ermöglicht werden? Mein Kollege Matthias Albracht hat darüber mal genauer nachgedacht. Hier kommt sein Gedanke zum Mitnehmen.
Als ich vor einigen Jahren mal angenervt mit einer altgedienten Kollegin aus der Seelsorge ein Gespräch geführt habe über Frust angesichts so mancher institutioneller Wolken von Kirche, habe ich einen interessanten Satz zu hören bekommen. Herr Albracht, ich denke mir so, bei allem, was man manchmal so an Kram vor die Nase gesetzt bekommt und allen Zweifeln, die einen da befallen mögen, gilt für mich immer, meine Oma ist stärker als der Papst. Darüber musste ich erstmal nachdenken. Mittlerweile finde ich diese Aussage höchst plausibel. Sie hat für mich mehrere Schichten. Einerseits führt sie an den Punkt zurück, woher persönlicher Glaube kommt, nämlich in vielen Fällen aus gelebten Beispielen realer Persönlichkeiten, die Menschen mit ihrer echten Art beeindruckt haben. Und andererseits führt diese Aussage zur Frage, was denn eigentlich die Kirche ist oder besser, wer sie ausmacht. Für mich bedeutet Christsein mitmachen, bei Gottes befreiendem und inspirierendem Schaffen in der Welt, so Jesus-mäßig halt. Zu helfen mit aller gebotenen Feinfühligkeit, dass Menschenleben gelingen und sich entfalten. Das alles zur größeren Ehre Gottes und auf meine Art, mit meinen Talenten und Begabungen. Die institutionelle Seite spielt da weniger eine Rolle. Mehr Glaubenstradition, genauer, was da weiterträgt oder noch besser, wer. Es ist das authentische Auftreten und das Engagement von Menschen, und es sind ehrliche und lautere Suchbewegungen von Leuten, die sich die großen Fragen des Lebens stellen. Das ist, in den meisten Fällen, das, was Kirche ausmacht, relevant macht und nahbar macht. Und das begründet auch, warum Kirche etwas sein muss, wo die Basis mitreden und ernst genommen werden muss, zwingend, weil sie das Leben oft erst ausmacht und begründet. Ohne diese Menschen, auch Omas stärker als jeder Papst, die so manches Glaubensleben inspiriert haben, geht es nicht. Sie machen die Kirche erst aus.
Das war eine neue Folge von Kannst du glauben? Und ja, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch auch beim Katholikentag in Stuttgart, so wie Kerstin und ich es sein werden. Dann gibt es vielleicht dort ein Wiedersehen oder Wiederhören. Ansonsten schaut doch mal ins Programm des Katholikentages. Vielleicht habt ihr ja noch Lust, euch anzumelden und auch dabei zu sein. Ich bin Ann-Christine Ladermann und Kannst du glauben findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und auf www.kannste-glauben.de. Euch eine gute Zeit und bis bald.